Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Gut, dann starten wir rein in die fröhliche neue Runde. Hallo Cora.
Hi Shake.
Und hallo ihr da draußen, ihr lieben Schneerosen an den Abhörgeräten. Wir sind's wieder mit einer ganz neuen Ausgabe von Schneeweiß und Rosenrot. Und wir haben uns vorher gerade schon ein bisschen ausgetauscht. Wir sind ja immer ein bisschen vorne dran mit dem Vorproduzieren, bevor der Podcast erscheint. Gerade sind wir in so einem Winter Wonderland eingeschneibt. Und hoffen wir jetzt dann auch darauf, dass das bald aufhört. Aber wichtigste Frage zuerst. Cora, wie läuft's mit deiner Impfung? Also, wo sind wir also, da gerade?
Also, es war so, dass ich verliere leichten Überblick. So, es war gestern so, ich habe einen Termin gehabt, Impftermin, Meningokokken. Dieses Wort ist an und für sich schon schwierig. So, komme mit meiner Impfung dahin, krieg alles vorbereitet und so weiter und dann sagt die Ärztin, ja, dann kriegen sie ja heute zwei Impfungen. Und ich so, aber ich habe jetzt da bloß eine dabei. Und dann hat's mir erklärt, dass zu den Meningokokken, da gibt's quasi zwei verschiedene Arten und die kann man gleichzeitig impfen. Auf jeden Fall habe ich dann eine versemmelt und dann bin ich heute nochmal vor unserer Aufnahme nochmal zum Impfung holen gegangen und habe heute nochmal eine Impfung gekriegt.
Also Impfung holen?
Ja, man muss ja quasi für die Reiseversicherungs- oder die Reiseimpfungen muss man ja quasi selber in Vorkasse gehen und dann kriegt man es aber meistens gezahlt von der Krankenkasse, bei der Apotheke.
Das ist ja wild. Muss er der Impfung selber mitbringen, bis er Pausbrot.
Ja.
Das ist ja sau
und die rühren das dann vor Ort und so.
Das ist ja wie bei Asterix und Obelix.
Ja, so.
Die rühren das dann in so einem großen Kessel.
Genau, da kommt dann alles rein. Ja.
Ach krass.
Das heißt, ich bin gerade schon wieder frisch geimpft.
Wie geht's? Was macht's Immunsystem so?
Gut. Gestern ist mir scheiße gegangen, aber gerade im Moment geht's. Also zum Abend raus ist dann immer ein bisschen gar. Aber gerade im Moment bin ich super drauf.
Und wie viele Impfungen in der Woche kriegst du jetzt gerade im Schnitt?
Eine. Eine in der Woche. Deswegen war ich ja so verwundert, dass ich gestern zwei hätte kriegen sollen.
Okay.
Ja, genau.
Verstehe. Ja gut, also es bleibt weiterhin spannend. Du hast ja trotzdem nur ein paar vor dir.
Ja, bin jetzt gerade so Mittelfeld.
Okay, das ist echt Wahnsinn. Hast du nur irgendwo Platz zwischen den Einstichen am Oberarm?
Nein, ich schaue schon aus wie so ein Junkie.
Schon, oder?
So ein komischer Platz zum Junkie sein.
Zum Spritzen, ich wollte gerade sagen.
Aber wir haben ja das Thema schon mal off-Mikrofon haben wir das ja schon mal diskutiert. Ich könnte eigentlich einmal fragen, ob ich das auch in den Hintern kriege oder so. Ne? Oder
ja, das kennt man doch schon. Also ich habe jetzt als erwachsener Mensch schon, glaube ich, ewig keine Spritzen mehr in den Arsch gekriegt. Aber ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das früher schon manchmal gemacht worden ist.
Ich glaube auch. Ja,
vielleicht ist das nicht mehr up to date.
Wenn es gar nicht mehr geht. Auf jeden Fall, die Ärztin von mir hat gesagt, sie kennt da gar nichts, weil sie war einmal irgendwie in so einem Militärimpf-Meeting oder was auch immer das war. Und da sind die Militärleiter, ist da quasi so ein Feld gewesen auf dem Oberarm, wo dann jedes Feld dann abgeimpft worden ist. Also du musst das vorstellen wie so ein Schachfeld und dann...
Boah, ist das krass.
Ja, die haben, und vor allem, die haben das dann alles gleichzeitig gekriegt. Das ist das Heftigste.
Ja. Stell dir das mal vor, wenn dein Körper da, der denkt sich doch so,
ja, die haben quasi einen Oberarm ausquadratiert gekriegt und dann in jedes Feld eure Impfung reingekriegt.
Wow.
Das ist schon
heftig.
Heftig.
Heftig. Na, da ist doch schon besser mit einmal die Woche.
Ja, genau. Es ist
schön
mal,
entspannt.
Ist mal lieber.
Ja, das verstehe ich. Heidewitzka. Mhm.
Genau.
Naja.
Ja.
Cora, wie ist ansonsten deine Stimmung so aktuell auf einer Skala von 1 bis 10?
Die allgemeine Alltagsstimmung, ich würde sagen, liegt so bei 7. Mhm. Liegt so bei 7.
Was für andere Stimmung gibt's noch?
Es gibt nur so unterwegs auf Tour-Stimmung.
Ja.
alles, was halt irgendwie nicht mit Alltag zu tun hat. Gell? Da ist man ja, ja oft in einer anderen Stimmung.
Ja, das stimmt.
Aber so,
das hast du jetzt so ganz jetzt schön gesagt.
Gell, da ist man ja oft in einer anderen Stimmung.
Ja, das stimmt.
Ja. Also es ist aber so tägliche Hamsterrad-Stimmung ist gerade bei 7.
Das ist ja eh nicht schlecht.
Ist okay. Ist nicht so schlecht.
Solide 7.
Ja, kann man machen.
Finde ich wirklich, dass das auszuhalten.
Und bei dir?
Ja. Ja. Also wie gesagt, jetzt wo wir hier gerade aufnehmen, ist der letzte Schnauferer vom Januar. Hm. Und wir haben vorher schon im Off gesagt, jetzt habe ich gesagt, jetzt klang's mir auch im Januar. Nicht, weil der Februar so viel besser wird, aber einfach, weil dieser Januar so zähflüssig dahin kriecht mit seinen 5 Wochenenden.
Mhm.
Und Januar ist bei mir immer schwierig. Und meine Alltagsstimmung ist zurzeit auch schwer abzukoppeln von der Weltlagestimmung.
Oh ja, ja, klar.
Und jetzt muss ich wirklich, ich glaube, mit Biegen und Brechen, weil ich gerade ganz früh Pause mache eigentlich.
Mhm.
Und ganz früh Sachen versucht zu machen, die gemütlich und entspannt sind. Und mir gerade auch zugesteht, dass ich jetzt einfach mal eine ruhige Kugel schieb, weil ich nicht mehr Power hab gerade.
Mhm.
Würde ich sagen, kratzt's an der 6 maximal.
Mhm.
Und das bringt mich auch zu meinem heutigen Thema, die Weltlage.
Oha.
Aber ich würde erstmal gerne noch mit einer anderen Frage anfangen an dich, Cora, weil das ist so ein bisschen der Kernaspekt meines heutigen Referats.
Ich hoffe, keine Allgemeinwissensfrage.
Nein, das war so bei mir zum Bloßstellen.
Ja.
Was ist die Hauptstadt von? Keine Ahnung.
Muss immer noch was ausdenken. Irgendwas ja. Bescheuertes.
Nee, ist keine Allgemeinwissensfrage. Ist eine Frage, die dich persönlich betrifft, wie du das bei dir so handelst oder einschätzt.
Mhm.
Also die Frage ist recht leicht gestellt und ich finde recht schwer zu beantworten. Aber ich finde es nur bei mir, deswegen sagst du ja auch sofort, ja, freilich! Cora, bist du mutig?
Boah, das macht, okay. Das macht schon wieder voll das Fasslauf.
Schon schwierig, gell? 3 Worte, bist du mutig? Ich finde es sau schwierig.
Das ist super schwierig, weil ich persönlich schätze mich als ängstlichen Menschen ein. Ich habe alle möglichen Phobien. Ich habe Zukunftsängste, ich habe soziale Ängste, ich habe Versagensängste und die bestimmen so mein Leben, ne? Größtenteils. Ich kann zwar leben und ein normales Leben führen, also es ist jetzt alles noch handelbar, aber ja, insofern bin ich vielleicht mutig, weil ich versuche, diese Ängste nicht mein Leben übernehmen zu lassen.
Mhm. Du stellst dich denen auch regelmäßig.
Genau, ich stelle mich denen regelmäßig, indem ich mich selber aus meiner Komfortzone rauskick und das mache, wonach ich strebe und das mache, wonach ich mich berufen fühle. Und danach, das Outcome ist immer extrem gut und ein extremer Schritt in meinem Leben, weil ich merke, okay, ich bin selber gewachsen.
Ja.
Und ich habe mich jetzt was getraut, wovor ich am Anfang richtig Schiss davor gehabt habe. Und das hat mir bis jetzt immer sehr geholfen. Und dann habe ich also dieses Gefühl, okay, da warst du jetzt wirklich mutig. Also ja, ich schätze mich als mutig ein. Ja.
Ja. Das ist schön.
Wie ist bei dir?
Also ich glaube, es ist vor 10 Uhr. Ich finde es echt sau schwierig. Ich glaube, ich würde mich selber eher nicht als mutig einschätzen. Wobei das ja, also, so wie du das jetzt bei dir erklärt hast, so diese Ängste, mit denen wir manche mehr, manche weniger kämpfen und so, die kenne ich ja, einige von denen kenne ich ja auch.
Mhm.
Und ich würde sagen, ich bin jetzt auch keine, die den Kopf in den Sand steckt und sich in ihrer Angst ergibt, sondern ich mache schon auch viele Dinge, die aus meiner Comfortzone eigentlich rausgehen. Auch wenn das bei mir viele Leute immer gar nicht glauben. Tatsächlich ist mir aufgefallen, so sagen wir jetzt mal auf die Bühne stellen oder so, da ist ja bei mir dann, war da früher oft immer, ja, das macht dir ja überhaupt nichts, bist ja eh so Rampensau und so. Aber tatsächlich, glaube ich, war ich da immer sehr viel aufgeregter als viele meiner Kolleginnen. Mhm. Ich kann's, glaube ich, nur besser überspielen. Mhm. Ich habe gelernt, sehr viel cooler zu tun, als ich eigentlich bin.
Das
in allen Aspekten.
Ja, das kenne ich gut.
Auch was Gefühle und so betrifft. Mhm. Beziehungssachen habe ich mir, glaube ich, irgendwie so angewohnt, dass ich einfach da so eine kleine Mauer aufbaue, wo viel abprallt. Aber weiß ich nicht, das ist, glaube ich, eher nicht mutig. Ich glaube, das ist eher eine ängstliche Bewältigungsstrategie, aber es ist kein ehrliches sich seiner Angst stellen. Also so auf die Bühne gehen und so zum Beispiel, das ist ja schon das. Aber da denke ich mir auch immer, naja, auf die Bühne gehen, also mich zwingt ja keiner dazu. Und irgendwie ist es ja bestimmt auch, also es muss ja egoistisch motiviert sein, weil ich gehe darauf, irgendwas verspreche ich mir davon, weil sonst würde es keiner von uns machen.
Ja, gut, also jein, weil ich gehe da auf die Bühne, weil ich weiß, okay, ich tue jetzt Leuten was Gutes. Also völlig altruistisch ist das Ganze natürlich nett, aber es hält sich schon so ein bisschen die Waage, finde
ich. Ja, das ist ja bei jedem bestimmt anders, aber ich denke mir, wenn du anfängst, auf eine Bühne zu gehen, dann weißt du ja nicht, ob du Menschen was Gutes
das
tust
stimmt,
damit oder nicht. Und du hast ja trotzdem irgendwie diesen intrinsischen Drang, dich jetzt da hochzustellen und was zu machen.
Ja.
Und ich glaube, dass das anfängt auf jeden Fall, was egoistisch ist, wobei egoistisch jetzt so negativ behaftet
Es ist identitätsbildend.
Genau, aber ich glaube, es ist was du mit dir ausmachst und in dir suchst und auf der Bühne ausmachst. Ich glaube, das hat unterm Strich erstmal ganz viel mit dir selber zu tun.
Ja.
Und dann kommt ja erst das Feedback und dann kommt ja erst dieses, dass du siehst, dass du wem eine Freude machst.
Ich glaube, es ist ein Aufmerksamkeitsbedürfnis, was dann gebündelt erfüllt wird auf der Bühne.
Aber das ist doch eigentlich total paradox, weil jetzt zum Beispiel bei dir, wenn du mir jetzt sagst, du hast ja das auch, dass du teilweise ja schon ganz krasses Lampenfieber auch hattest.
Ja.
Ich ja auch. Und dann, also das ist ja schon fast ein paradoxer Akt der Selbstgeißelung.
Ja, man muss schon ein bisschen Masochist sein.
Ja, oder? Weil irgendwie zieht es dich ja trotzdem immer wieder da drauf.
Ja.
Und es kommt aber immer wieder vor, dass du davor stehst und dir denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja.
Das ist doch wild.
Es ist wild. Ich hab da so lange schon drüber nachgedacht.
Ja, und ich bin so nur kurz am Schluss.
Aber das Ding ist, wenn ich mir jetzt ein Leben vorstelle ohne Bühne, ich könnte mir das im Moment noch nicht vorstellen. Also ich denke mir, vielleicht...
Sollst du auch gar nicht. Es ist doch nur, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es ja witzig, weil eigentlich vermeidet man ja solche Situationen, die einem das Gefühl geben. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Schwester anschaue, meine Schwester ist 6 Jahre älter als ich, die ist ein ganz anderer Mensch. Meine Schwester und ich sind ganz... Wir haben irgendwie ähnliche Traumata erlebt und so, aber hat bei jedem was ganz anderes in der Persönlichkeit gemacht. Und zum Beispiel wäre es für meine Schwester die Höchststrafe, wenn die sich auf eine Bühne stellen müsste und jetzt und einen Satz vor Leuten sagen. Das wäre für meine Schwester das Schlimmste, was ist, also ganz, ganz schrecklich. Und die sagt halt dann zu mir, wenn ich sage, ja, ich bin so aufgeregt, ja, wieso machst du das?
Mhm.
Also die kann, das ist so, du bist aufgeregt, du hast Angst davor, niemand zwingt dich, warum tust du es? Und dann denke ich mir so, keine Ahnung. Das ist wie so ein Magnetfeld, wo die Pole immer wechseln.
Also ich kann das schon benennen.
Zieht mich an, stößt mich ab, zieht mich an.
Ich kann das schon benennen. Ich mache das deshalb, weil ich mich danach lebendiger fühle.
Ja, das stimmt. Das
also
tut man.
Ich spüre mein Leben intensiver nach dem Auftritt.
Ja,
ich
das stimmt.
Ich bin davor oft am Sterben und erlebe während des Auftritts eine Wiedergeburt.
Das hast jetzt aber schön gesagt.
Es ist so. Es ist wirklich so.
Das schreibe ich in deine Kacheln, da kannst du aber sicher sein.
Ja.
Aber das ist der Grund.
Das ist ein guter Aspekt, genau. Wenn man da runtergeht, fühlt man sich mit jeder Faser des Körpers und des Geistes ganz anders als vorher.
Ja.
Das stimmt, ja. Aber es ist trotzdem irgendwie, also ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Weil ich merke ja schon, ich bin jetzt, seit ich aus meiner Band weg bin, nimmer richtig auf einer Bühne gewesen, außer mal so kurz. Und das geht auch.
Mhm.
Und es ist auch sogar teilweise extrem angenehm jetzt mal gewesen. Aber so hundertprozentig loslassen kann ich, glaube ich, noch nicht.
Ich könnte das auch nicht. Also im Moment habe ich nur so viel irgendwie noch nicht erlebt, dass ich jetzt nicht loslassen könnte.
Ja.
Also vielleicht mal, keine Ahnung, wenn ich älter bin. Also ich habe auch oft das Gefühl, dass so...
Und dein Jurastudium nachholst.
Genau, dann mache ich dann mein Jurastudium. So. Genau.
Ich glaube, das hört nicht auf, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube auch, weil es, also, man sieht ja zu Genüge diese Altrocker und so,
ja,
die einfach Album für Album, und oft sind es dann an denen da mal mehr gute Alben, to be honest. Aber die haben halt dann schon diesen Ruf, ne, und können dann im Endeffekt alles machen.
Ja, aber du hast halt auch den Rhythmus und was,
genau,
machst du so.
Ja, genau.
Wenn das, wenn dein Leben nur aus Extremen bestanden hat,
ja,
dann sagst du doch mit 75 nicht, ja gut, dann hocke ich mir jetzt auf Terrassen und sauf einen Tee. Glaube ich.
Das geht nicht.
Das ist ja wie ein Drug.
Es ist wie eine Droge. Also,
ja.
Es ist echt wie eine Droge. Ich glaube, wenn es das, da fällt da was im Leben. Wenn du das einmal, wenn du einmal Blut geleckt hast und diese Euphorie erlebt hast und dieses Reinkarnationserlebnis erlebt hast, da kommst du nicht mehr weg davor, glaube ich.
Ja.
Ja.
Weil das einzige Problem, das ich damit habe, dass ich gern, also ich versuche daran zu arbeiten, dass ich mein Ego klein halte und in Schach halte.
Mhm.
Und ich glaube unweigerlich, dass Bühnenpersönlichkeiten oft mit dem Ego was haben.
Ja.
In irgendeine Richtung. Und dass das ja schon auch, was da passiert, stark aufs Ego abzielt und es sehr schwierig ist, das dann irgendwie im Balance zu halten. Und deswegen ist das für mich so eine Perspektive an der Sache, wo ich mir denke, ich würde es gern von diesem Ego ein bisschen wegkriegen. Aber ich glaube, das ist schwierig.
Mhm. Definiere Ego, weil ich glaube, als Bühnenperson brauchst du ja im Endeffekt auch ein bisschen Ego. Du musst dich ja selbst präsentieren können.
Ja, das stimmt. Ich da kommt es nur wieder auf diese Selbstwertgeschichte an,
ja,
dass ich auf meiner Lebensreise gern versuchen möchte, meinen Selbstwert weniger an äußeren Faktoren festzumachen,
mhm,
wie zum Beispiel Applaus oder das tut jedem gut, wenn da applaudiert wird, da brauchen wir jetzt nichts zu tun. Nee, deswegen mache ich es überhaupt nicht. Und es ist auch schön, wenn man danach positives Feedback kriegt, aber in dem Moment, wo mir das Spaß macht, dass ich da oben stehe und die Musik mache, würde ich mir wünschen, dass es mir noch sehr viel mehr egal ist, wie dann im Endeffekt das Feedback auf das ist, was ich da mache, weil es mir drum gehen sollte, wie fühle ich mich gerade damit und nicht, wie fühle ich mich dann, weil der hat das gesagt und die hat das gesagt. Und also das kann man nie ganz abkoppeln. Wir sind ja auch alle Menschen und existieren im Gegenüber und so. Aber das meine ich, dass ich meinen Selbstwert weniger davon bestimme, sage ich mal, wenn du jetzt einen schlechten Auftritt hast, einen schlechten, dass ich mir dann nicht danach denke, also dass ich dann nicht an meinem Selbstwert zweifle, sondern mir einfach denke, mein Gott, war die Zeit so.
Ja, just another day.
Genau, genauso wenn es ein sauguter Auftritt war, dass ich mich freue, dass ein guter Auftritt war, aber jetzt keinen Höhenflug kriege.
Genau.
Weil ich jetzt mal versehentlich da die richtigen Töne gesungen habe auf der Bühne. So, das meine ich damit.
Ja, es ist im Endeffekt Handwerk, ne? Man hat gute Tage, man hat schlechte Tage und es ist wirklich, wenn man es aus einer Arbeitsbrille betrachtet, dann ist wirklich just another day in the Rock'n'Roll World.
Ja, aber dadurch, dass es halt künstlerisch ist, berührt es einen auch mehr.
Das stimmt.
Wenn es mal, oder kann ich nicht sagen, ich bin keine Handwerkerin, vielleicht ärgert sich ein Schreiner genauso tief in seiner Seele, wenn er einen Stuhlhax verschnitzt.
Ich glaube schon.
Wie wenn ich, aber das macht er ja ohne Publikum. Ich habe das Gefühl, dass das Publikum schon die Emotionen verstärkt in beide Richtungen. Wenn was schief läuft, ist unter Augenzeuginnen ein bisschen schlimmer. Und wenn was gut läuft, ist natürlich umso geiler, wenn es wer gesehen hat.
Aber das kannst du trotzdem steuern. Also wenn was schief läuft, muss ja das nicht heißen, dass dann unter dir ein Loch sich auftut und dann du dann da hinabstürzt.
Das hätte ich aber gerne. In dem Moment. Und dann rein im Steilhang.
Da ist dann dein Job, dass du das Ganze zum künstlerischen Akt machst. Also das ist ja das Geile.
Da rettet mich ja Gott sei Dank aus solchen Situationen, rettet mich mein Humor dann.
Ja, und das ist perfekt. Genau. Also dafür bist du ja auch Frontfrau, Sängerin, weil du das kannst, die Leute bei der Stange zu halten.
Betonung auf wahr.
Ja, bist immer noch.
Schauen wir mal. Wir werden sehen. Aber unterm Strich halten wir fest, du würdest dich schon eher als mutig einschätzen.
Ja,
Da darfst du auch bleiben. Das musst du jetzt nicht irgendwie zurücknehmen oder relativieren, weil ich es nochmal wiederhole. Bleib dabei.
Okay.
Ich bin mir bei mir nicht so ganz sicher.
Also ich finde, dass du nicht unmutig bist. Das muss ich jetzt schon nochmal sagen.
Musst du das jetzt schon nochmal sagen?
Ja, weil du bist jetzt nicht... Was ist das Gegenteil von mutig? Feige?
Ja.
Und das bist du definitiv nicht. Also.
Nee, das nicht, aber vielleicht manchmal bequem.
Mhm.
Weißt du? Weil man Konflikten aus dem Weg geht, weil man sich denkt, ach jetzt... Also ich erkläre dir jetzt, ich lege jetzt mal los und ich glaube, dann weißt du, was ich meine.
Okay.
Warum ich mich jetzt vielleicht, weil ich jetzt in dem Thema gerade ein bisschen drin bin, warum ich mich jetzt vielleicht gerade als nicht so mutig eingestuft habe.
Okay.
Weil, also ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen und wir kriegen es ja alle mit, so wie wir unsere Handys öffnen, dass wir ja in ziemlich komplizierten Zeiten leben.
Mhm.
Genau, also wir sind ja ein bisschen im Voraus mit dem Podcast, 1,5 Wochen. Deswegen kann ich jetzt nicht tagesaktuell sagen, was bis dahin schon wieder passiert sein wird auf der Welt, zum Beispiel in den USA. Aber wenn man da gerade rüberschaut, und das ist jetzt irgendwie nur ein Ort auf der Welt, wo es brennt, aber ich glaube, das fällt uns hier in Mitteleuropa so stark auf. Erstens, weil wir ja von den USA so ein bisschen abhängig sind und zweitens, weil das so weird ist, dass so ein westlich-demokratisches Land plötzlich solche faschistischen Kapriolen schlägt.
Mhm.
Da sind so Schlägertrupps auf der Straße, da werden Menschen beim Demonstrieren auf offener Straße erschossen, da werden Kinder in Lager gesperrt und danach bei Fox News dreckige Lügen drüber erzählt. Mhm. Und irgendwie, wenn ich mein Handy zurzeit aufmache, und deswegen versuche ich es gerade echt oft zuzulassen, ist es, wo man hinschaut, werden Frauen und Menschenrechte mit Füßen getreten und irgendwie scheinbar ist überall Gewalt und Hass und wir gegen die. Und jetzt bin ich ESA-Kandidatin, die Weltschmerz sehr gut
spürt,
in sich aufsaugt.
Mhm.
Und ich muss mich da echt gerade so ein bisschen aktiv gegenregulieren.
Ja.
Mit schönen Bildern und Erlebnissen und so. Nicht, weil ich das verdrängen will oder irgendwie mit Scheuklappen, sondern so psychohygienemäßig, dass sich das irgendwie die Waage hält.
Ja.
Und was mich dann eben beschäftigt, ist, wenn ich gewisse Bilder sehe oder gewisse Aktionen oder so, wie mutig manche Menschen sind. Menschen, die eben dazwischen gehen, die gegen Regimes auf die Straße gehen, auch im Iran zum Beispiel, die ihr eigenes Leben riskieren und standhaft bleiben und nicht einknicken und nicht daheim bleiben. Und ich finde, wenn man gerade nicht in so einer Situation ist, dann sagt sich das so schnell und so leicht. Und ich habe das bestimmt auch schon gesagt und ich lese es auch ganz oft, dass man dann, wenn man sich dann so anschaut, wie die AfD Bayern hat doch jetzt vor kurzem erst so geschrieben, dass sie es auch gern sowas wie Eis in Bayern und in Deutschland hätten.
Mhm.
Und ich finde, solange es noch nicht so ist, sagt man sehr schnell, da muss man standhaft und wehrhaft bleiben. Mhm. So, wehrhaft die Demokratie verteidigen, mhm, das ist ja auch so ein Slogan. Mhm. Und da fände ich aber, dass da eine sehr große Diskrepanz ist zu, wenn es, glaube ich, mal wirklich so ist. Ja. Weil wenn es dann wirklich mal so ist und es nicht mehr reicht, auf Instagram was zu teilen, glaube ich, braucht so viel wirklichen Mut, wenn es wirklich drauf ankommt, sich ehrenhaft zu verhalten, mhm, oder für die richtige Sache einzustehen. Und irgendwie spricht man darüber so selten. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann habe ich so ein bisschen Sorge, dass ich nicht mutig genug bin für schwere Zeiten, die vielleicht auch irgendwann hierher kommen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, warum ich vorher mich selber als nicht mutig eingestuft habe, weil das stimmt schon, wenn, so wie du es auch formuliert hast, machen wir, glaube ich, beide viel Sachen, wo man sich überwinden muss. Und wir ziehen nicht den Schwanz ein und wir schauen nach vorn und wir lassen uns irgendwie nicht, keine Ahnung, wir sind beide selbstständig und das ist schwierig und wir reden im Off oft drüber, wie es schon wieder ätzend ist, weil dann die Kohle wieder nicht langt oder wie man es dann trotzdem durchzieht und so. Und das stimmt, das ist auch mutig, aber im, das ist so auf Leben und Tod mutig.
Ja, ja.
Das finde ich einfach krass.
Ja, voll. Es gibt eine ganz aktuelle Folge von Zeitverbrechen, da geht's um KI-gesteuerte Polizeiüberwachung.
Boah, die habe ich mir gestern angehört.
Ja. Ah, die hast du dir angehört, ich mir auch gestern. Aha. Ja, genau. Und da, also ziemlich heftige Folge, ziemlich krass. Und da geht's auch darum, ich wusste das nicht, dass in Deutschland noch, Betonung liegt auf noch, Kameras, also bei uns ist ja CCTV oder Kameraüberwachung noch relativ reduziert aus guten Gründen und ja, auch aus unserem historischen Erbe heraus. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Kameras, öffentliche Kameras noch bei Demonstrationen verdeckt werden müssen. Also nicht nur ausgeschaltet, sondern die müssen verdeckt werden. Und zwar aus dem Grund, weil man sich als Bürger einfach noch trauen darf, auf die Straße zu gehen für etwas, wofür man eine bestimmte Meinung, ja, hat.
Und das wusste ich nicht, der Chilling-Effekt.
Genau, Chilling-Effekt, ja.
Heißt es, wenn da Kameras sind.
Ja.
Einfach, dass das was mit der Psyche macht, dass dann schon die Bereitschaft heruntergesetzt ist, sich zu trauen, für seine Werte einzustehen.
Ja.
Weil es stimmt ja, diese Videoüberwachungssache, ich fand es auch so gruselig gestern, weil wir jetzt irgendwie alles für unsere Sicherheit, für unsere vermeintliche opfern. Und wo ich mir denke, hey, wenn die einmal installiert sind überall, die tut keiner mehr weg. Ja. Und wer garantiert, dass wir immer in einem Land leben, in dem demokratische Werte wichtig sind? Weil die nächste AfD-Regierung kann diese Videoüberwachungssysteme dann genauso benutzen, wie sie gerade lustig, ja, ist.
Und dann gab es, ja, eben noch dieses Beispiel aus Russland, wo ganz viel Überwachung ist, die auch KI generiert ist, glaube ich. Und da war es dann so, dass Leute auf eine Demonstration gegangen sind, mit dem Wissen, dass sie vielleicht verhaftet werden. Also auch zum Stichwort Mut. Hab erst einmal die Guts, dass, ja, du auf die Straße gehst zu demonstrieren, im Hinterkopf, dass du vielleicht sofort festgenommen wirst.
Ja, das ist irre.
Das war aber dann nicht der Fall, sondern die Kameras haben die Gesichter von den Demonstrierenden aufgenommen. Dann ist quasi über Datentransfer sind dann die Personendaten übermittelt worden und dann sind die Leute von den Behörden zu Hause besucht worden und dann festgenommen worden.
Ja, genau.
Das ist heftig einfach.
Das ist super heftig. Und das sind alles so Szenarien, die immer weiter näher ranrücken. Und wie gesagt, ich zweifle da inzwischen oft an mir selber, wie mutig ich wäre, wenn es darauf ankommt. Und deswegen dachte ich mir, dass es vielleicht mal schön ist, eine Geschichte von einer wirklich mutigen Frau zu erzählen. Und auch mal eine Geschichte von einer Frau zu erzählen, die nicht komplett aus der Geschichte herausgeschrieben wurde, sondern eine Frau, deren Namen man kennt, wenn auch bei Weitem nicht so doll wie die ihrer männlichen Peers, aber die Frau, um die es heute geht, die tritt auch immer noch auf. Die wurde 9. Januar 1941 in Staten Island in New York geboren. Die ist also inzwischen 85 Jahre alt. Und eine ihrer berühmtesten Eigenkompositionen ist das Lied Diamonds and Rust von 1975. Klingelt da was bei dir?
Nein, aber ich glaube, es ist Patti Smith.
Nein.
Nein? Dann müsst man weiterhelfen.
Ja, also Diamonds and Rust.
Irgendwie sagt's mir schon was.
Interessant. Ich weiß, warum dir das sagt, was sagt, glaube ich, weil Judas Priest haben den mit leicht abgeändertem Text gecovert 1977 und auf ihrem Album Sin After Sin veröffentlicht. Mhm. Und das Original ist von einer Frau namens Joan Baez.
Oh ja, klar.
Genau. Mhm.
Ja.
Und Joan Baez ist bis heute eine der wichtigsten Protestsängerinnen, Folksängerinnen. Und die hatte echt... Die hatte und hat ein krasses Leben und die hat so viel Mut bewiesen. Mhm. Und deswegen fand ich die Geschichte irgendwie in diesen Zeiten ganz schön. Wahrscheinlich habe ich es mir ausgesucht, weil ich die Geschichte mir selber erzählen muss, um mir selbst Mut zu machen. Mhm. Genau, die ist eben 1941 in New York geboren und sie war das Kind eines mexikanischen Physikers und einer schottischen Mama. Und
das
Joan,
hast du schick gesagt.
Ja, da stand kein Beruf. Ich schätze,
also,
die Mama hat sich um die Kinder gekümmert.
Physiker und schottische Mama.
Er ist auch ein Beruf.
Das stimmt, er ist leider meist, oder die
drei oder vier Kinder, der wird
unbezahlt.
ist oft unbezahlt und auch unterschätzt.
Ja.
Bestimmt mindestens so aufwendig wie
definitiv
ein wichtiger, promovierter Physiker zu sein.
Definitiv.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die Joan als Person of Color eingestuft wurde.
Okay, wow.
In ihrer Nachbarschaft und deswegen schon als Kind mit rassistischer Diskriminierung zu kämpfen hatte. Also die wurde von den Nachbarskindern mit schlimmen Schimpfworten beworfen. Schimpfworte, die wir heute Gott sei Dank nicht mehr sagen. Und auch so, dass zum Beispiel die Nachbarseltern ihren Kindern verboten haben, mit ihr zu spielen.
Mhm. Wow, krass.
Und wegen des Berufs ihres Vaters sind die oft umgezogen, auch weltweit. Und ich glaube, im Jahr 1958 sowas haben die sich dann in Belmont niedergelassen, weil ihr Vater dort eine Dozentenstelle an dem Institute of Technology erhalten hatte. Und zwei Jahre vorher, im Jahr 56, da war die Joan 15, da gab es zwei wichtige Ereignisse in ihrem Leben. Das war dann eigentlich so der Turning Point, kann man sagen. Das erste war, dass sie zum ersten Mal eine Rede von Martin Luther King gehört hat. Und das zweite war, dass sie eine Akustikgitarre von ihren Eltern geschenkt bekommen hat.
Mhm.
Das waren eigentlich dann so zwei Ereignisse, die einen ganz wichtigen Grundstein für ihre gesamte Zukunft gelegt haben. Sie wurde dann nämlich kurze Zeit später einerseits Musikerin, aber eben auch Bürgerrechtsaktivistin. Also diese beiden Faktoren, Musik und Aktivismus, waren in Joan Baez' Leben eigentlich immer ganz stark miteinander verknüpft.
Ja.
Und da gab es nur wenige Ausnahmen, wo das eine nicht in das andere gegriffen hat.
Mhm. Mhm. Die Musikrichtung ist Folk, oder?
Ja,
ja.
Genau.
Mhm.
Sie hatte in ihrem Elternhaus Zugang zu Schallplatten, zum Beispiel von Pete Seeger oder Harry Belafonte. Der hat den sogenannten Calypso-Sound geprägt, den die Joan auch so ein bisschen in ihr Spiel dann mit eingeflochten hat später. Und Rhythm and Blues war auch ein ganz wichtiger Einfluss für sie.
Mhm.
Und sie hat dann schon kurze Zeit, nachdem sie diese Gitarre da geschenkt bekommen hat, auf dem Schulhof spontan Konzerte in den Pausen gespielt. Also auch verrückt, finde ich. Stell dir vor, du gehst in Schui mit deiner Akustikgitarre und du sagst in der Pause, Sodala, jetzt passt zum Beobacht.
Aber super, also.
Hätte ich mich nicht getraut.
Ich hätte es mir auch nicht traut. Aber sowas ist voll cool, dass man, also wenn man diesen Drive hat, dass man das dann auch durchzieht und so und.
Allein auf die Idee zu kommen und die Idee dann auch einfach umzusetzen,
ja, genau.
Das finde ich total
faszinierend. Richtig gut, ja.
Sie hat dann auch schon 59 ihre ersten kleinen Auftritte gespielt. Sie hat dann am Anfang halt vor allem Traditionals gecovert. Im selben Jahr wurde sie dann für eine kleine LP-Aufnahme akquiriert. Da hat sie mitgemacht. Das ist so ein Sample-Album, sage ich jetzt mal. Mhm. Da sind verschiedene KünstlerInnen dabei. Das hieß Volkssingers Round Harvard Square. Und im selben Jahr hatte sie dann auch ihren ersten richtig großen Auftritt beim Newport Folk Festival. Und da hat sie dann spontan zwei Duette gesungen mit Bob Gibson. Und Bob Gibson war sau bekannt damals. Ich habe noch nie von dem gehört.
Ich auch nicht.
Also Gibson, der sagt halt was wegen der Gitarre, aber mit ihr hat er nichts zu tun. Aber es war wohl ein richtig, richtig bekannter Folksänger. Und der ist da spontan zu ihr auf die Bühne und die haben dann miteinander gesungen und das war dann irgendwie so ihr Overnight-berühmt-Moment. Also ab dem Zeitpunkt war sie in aller Munde und man war dann ganz angetan von ihrer engelsgleichen Stimme und von ihrer Aura. Und sie hat da halt so barfuß mit ihrer Akustikgitarre gespielt, so wie man sich das vorstellt, und hat dann auch den Spitznamen The Barefoot Madonna erhalten.
Okay.
Auch interessant. Mhm. Und zum Begriff Folkmusik, weil du es ja gerade gefragt hast, so wie wir den jetzt hier heute verwenden, bezieht sich das auf das American Folk Music Revival, das in den 1940er Jahren so angefangen hat und Mitte der 60er einen Höhepunkt erlangt hatte. Mhm. Zu der Zeit war diese Musik eher mit einer politischen Orientierung links der Mitte verknüpft und hatte so einen leicht rebellischen Charakter und vor allem so an den Knotenpunkten, an den kulturellen wie in San Francisco oder in New York, war das auch so mit dieser Bohème-Szene sehr stark verknüpft. Intellektuell, akademisch, links.
Mhm.
Im Jahr 1960 hat sie dann ihr erstes selbstbetiteltes Album veröffentlicht. Ein Jahr später das nächste Album. Das ist ja immer so geil bei KünstlerInnen aus der Zeit.
Ja.
Die veröffentlichen ja gefühlt alle 4 Monate eine neue Platte.
Ja.
Wo du auch so denkst, hä?
Voll krass.
Wie ist es bei Anti-Peavy? Wie lang war bei euch zwischen den letzten 2 Platten?
Also die jetzt dieses Jahr rauskommt und also die letzte ist 2018 rausgekommen und dieses Jahr bringen wir eine neue raus. Also
8 Jahre.
Ist, ne? 7, oder? Na 8, du bist
2026.
Besser in Mathe.
2026.
Ja.
Ich check auch noch nicht, dass 2026 Warte. Ist.
Ja.
Ja, 8 Jahre.
Ja,
das kenne ich.
Ich finde das besonders bemerkenswert bei so Bands wie jetzt zum Beispiel Judas Priest und so, wo du dann eine ganze Band hast, die innerhalb von kürzester Zeit einfach sehr komplex, musikalisch komplexe Songs rausschießen. Beim Standalone-Folk-Künstler stelle ich es mir einfacher vor. Weißt, weil du hast ja im Prinzip nur dich selbst, der Gitarre und der Stimme. Und du kannst arbeiten, wann du magst. Kannst aufnehmen im Endeffekt, wenn du die
musst dich mit niemandem abstimmen.
Genau. Ja. Du bist viel schneller.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, auch damals Bands, Black Sabbath, haben 1970 2 Platten rausgebracht.
Ja, voll, genau.
Als Debüt und Paranoid, wo ich auch denke, ja, okay, kann man
krass
machen hier.
Ja, finde ich voll krass, ja.
Ja, also genau, sie hat da auch echt einen guten Pace hingelegt. Und 61, die 2. Platte, die da rausgekommen ist, hat dann auch schon die goldene Schallplatte erhalten.
Mhm.
Also sie hatte dann echt schon ein gutes Standing und war dann auch im selben Jahr auf US-Tour und hat da dann einen Herren kennengelernt, der damals noch nicht sehr bekannt war und Vorprogramm von der Blues-Legende John Lee Hooker gespielt hat.
Wer war das?
Irgendwelche da kann man jetzt gut raten, weil das ist eigentlich so offen. Folk-Legende.
Bob Dylan.
Ja.
Okay.
Ja. Es ist genauso einfach, wie man es ist, so der Einzige, der einem einfällt, oder? Gefühlt.
Den hätte ich vorhin schon ausgeschossen, beinahe, wie du gesagt hast, New York, intellektuell.
Ja, genau.
Links. Habe ich mir nur zurückgehalten, aber dachte, der kommt sicher eh.
Genau, der kommt sicher eh.
Ja.
Weil den hat sie da kennengelernt und war sie angetan von dem, was der da so macht. Und hat dann auch einige seiner Songs gecovert, was ja auch in der Folk- und in der Rhythm-and-Blues-Szene so ein Ding ist.
Mhm.
Da hat man ja eben viele Traditionals, wo man irgendwie bei vielen Songs schon gar nicht mehr so richtig weiß, wer hat das jetzt eigentlich zum ersten Mal geschrieben. Irgendwie viele Blueser haben dieselben Titel gecovert und gespielt. Sie hat dann auch angefangen, dass sie auf einigen ihrer Konzerten diesen Bob Dylan ihrem Publikum vorgestellt hat. Und sie ließ ihn dann auch da auftreten. Und aus dieser platonischen Beziehung hat sich dann bald auch eine romantische Beziehung entwickelt. Und Joan Baez und Bob Dylan werden dann ein Paar, ja, so ein fleischgewordener Folktraum, kann man sagen.
Sind die immer noch zusammen? Nee, oder?
Nee. Ich war ja nicht dabei in ihrer Beziehung. was dich jetzt überraschen wird. Aber ich habe mich so ein bisschen reingelesen und so ein paar Zitate und so ein paar Doku-Schnipsis. Also, jetzt rate mal, was ich denke, wer schuld ist dran, dass die Beziehung nicht funktioniert hat.
Oh. Also, wenn du mir jetzt schon so fragst.
Ja.
Dann natürlich der Bob Dylan.
Ja, natürlich der Bob Dylan. Wer sonst? Da hätte ich hätte nicht recherchieren brauchen, also, das hätte ich vorher auch schon gewusst, aber ich hab's getan.
Es war die barfüßige Madonna, also.
Ja, eben. Also, ja, ganz genau, du sagst es nämlich.
Also.
Die kann ja kein Wässerchen trinken.
Na eben, genau.
Es gibt ja da verschiedene Dokumentarfilme, Interviews, zum Beispiel gibt's einen aus dem Jahr 2009 von Mary Wharton, wo sowohl die Joan Baez als auch der Bob Dylan so ein bisschen über ihre gemeinsame Zeit sprechen. Und das ist noch ganz nett, da sagt zum Beispiel Sir Bob Dylan ja inzwischen, Sir Bob Dylan, wie kompliziert eigentlich das Gitarrenspiel war von Joan Baez und dass das seiner Meinung nach auch niemand anderes so spielen kann wie sie.
Mhm.
Und ich finde das ja immer ganz spannend, weil bei so Folk-GitarristInnen, glaube ich, wird oft unterschätzt, wie gut die Gitarre spielen.
Ja. Ja.
Weil das irgendwie genremäßig, da geht's, da ist die Gitarre so ein Beiwerk. Ja. Auch Joni Mitchell zum Beispiel, die ist auch total beeinflusst von Joan Baez und so, hat so eine ganz besondere Picking-Technik und sowas, die ja so eigentlich niemand nachmachen konnte und wo auch damals Kollegen immer gesagt haben, ja krass, so, das kann keiner von uns. Aber irgendwie ist im Folk gefühlt diese instrumentale Fähigkeit nie so im Vordergrund.
Mhm. Ja, stimmt. Stimmt.
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ja. Also in meiner Welt ist jetzt Joan Baez oder Joni Mitchell nicht abgespeichert als krasse Gitarristin.
Ja, die erfüllen dann quasi zwei Rollen. Weil wenn ich es jetzt quasi vergleiche mit einer Rockband, da hast du ja den Leadgitarristen, die Leadgitarristin, die den Job erfüllt, geile Gitarre zu spielen. Und die muss dann jetzt singen. Aber bei so Vorkünstlerinnen, die quasi beides übernehmen.
Ja, und da, Rhythmus auch noch.
Genau, und Rhythmus. Da steht dann, denke ich, im Vordergrund einfach die Stimme.
Ja, und auch die Message genau, bei Folk und so ganz krass. Ja. Aber da, genau, geht dann immer ein bisschen verloren, dass die eigentlich richtig krass am Instrument sind. Ich meine, wir hatten ja da unser kleines Dolly Parton-Erweckungserlebnis.
Ja.
Das Video.
Ja.
Wo die da mit diesen langen Nägeln, also die spielt ja richtig,
richtig geil.
Krass.
Ja.
Und singt da ganz locker dazu, als wär's nix.
Mhm.
Hat jetzt auch keiner auf dem Schirm so richtig, oder?
Ja. Ja.
Habe jetzt noch nie jemanden sagen können, Dolly Parton, tolle Instrumentalistin.
Mhm.
Aber da sitzt die so, als hättest du schon, als wär's nix.
Ja.
Es ist dann trotzdem so, ich habe ja eingangs gesagt, das ist jetzt mal schön, dass wir heute mal über eine Frau reden, die nicht aus den Geschichtsbüchern rausgestrichen wurde, aber die Geschichte geht trotzdem ihren Lauf und es ist dann natürlich schon so, dass der Bob Dylan schnell sehr viel berühmter wird als Joan Baez. Also er wird riesig, die Joan ist immer noch bekannt, aber sie bleibt deutlich hinter seinem Erfolg.
Und was hat er dann in dem Interview gesagt, um auf dieses Interview zurückzukommen? Wo er dann
da eben, dass sie so toll Gitarre spielt.
Okay.
Das hat er da gesagt. Ja. Er sagt noch ein paar andere Sachen, da komme ich gleich dazu.
Okay. Ja.
Und es ist vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass Joan Baez ein paar Entscheidungen in ihrer Karriere getroffen hat. Zum Beispiel 1962 hat sie beschlossen, dass sie nur noch da auftritt, wo es keine Rassenschranken gibt.
Okay, wow, cool.
Was ein mutiger Schritt ist,
weil
sich dadurch ihr Publikum, ich weiß nicht, also auf jeden Fall sehr viel kleiner wird, weil unterm Strich dadurch jetzt nur noch die schwarzen Universitäten übrig blieben. Schwarz groß geschrieben.
Ja.
Nicht als Farbe, sondern als Selbstbezeichnung.
Ja.
Und das finde ich schon so beeindruckend, weil das ja eine Entscheidung ist, die überhaupt nicht auf Karriere oder Reichweite zurückgeht, sondern nur auf ihren Idealen basiert.
Ja. Gut.
Und das finde ich ziemlich cool. So ein riesiger Höhepunkt ist dann 1963 der berühmte Civil Rights March in Washington, an dem sie zusammen mit Bob Dylan teilnimmt. Und da waren ja über 250.000 Teilnehmende, so genau weiß man es nicht. Und es war quasi einer der Höhepunkte der Bürgerrechtsbewegung in den USA, wo dann Martin Luther King auch seine berühmte Rede I Have a Dream gehalten hat. Und Joan Baez hat da das Protestlied We Shall Overcome gesungen. Und das ist seitdem eigentlich komplett mit ihr assoziiert.
Ja.
Da gibt's so eine Aufnahme auf YouTube, wo man hört, wie sie das singt. Und das ist sehr rührend, finde ich, weil sie singt ja wie so ein, also so ganz sanft und hoch. Mhm. Also ganz schön, aber das ist trotzdem so, das hat so eine Power, wenn du da irgendwie dir denkst, da sind 300.000 Menschen, die für ihr Leben irgendwie friedlich demonstrieren und dann diese Stimme dazu, das ist schon nicht umsonst in die Geschichtsbücher eingegangen.
Ja.
Und sie hat halt dann in ihrer Karriere nur so Sachen gemacht. Also 1964 zum Beispiel sind die USA offiziell militärisch in den Vietnamkrieg eingetreten. Da gab es ja in den USA dann auch eine riesen Protestwelle. Und Joan Baez war natürlich gegen den Vietnamkrieg und hat auch die Menschen öffentlich dazu aufgerufen, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Und den Dienst an der Waffe zu verweigern war ein Verbrechen.
Mhm.
Da bist eingesperrt worden damals. Und sie hat dann zum Beispiel ein Interview mit CBS gegeben und da hat sie halt der Moderator gefragt, da hat sie das halt auch gesagt, propagiert, möchte man sagen. Und der Moderator dann so, ja, Ihnen ist jetzt schon klar, dass Sie mit dieser Aussage eine Haft riskieren, weil Sie quasi alleine durch den Aufruf ja. zum Ungehorsam mhm. in Knast gekommen wäre. Und sie hat halt dann geantwortet, ja, aber wenn einem etwas wirklich wichtig ist, riskiert man jede Menge. Und das, finde ich, ist natürlich auch extrem mutig.
Mhm. Wow.
Und was ich auch witzig fand, die war auch Mitte der 60er Jahre mal in der DDR und hat da den Liedermacher Wolf Biermann besucht, mhm. der übrigens ja der Stiefvater von Nina Hagen ist.
Ah.
Ich glaube, über Nina Hagen haben wir ja bei der Ingeborg Schober kurz ja. gesprochen, weil ich eigentlich über die Nina Hagen machen wollte, dann aber doch über die Ingeborg Schober. Und während ich da so drin war, habe ich dann eben gecheckt erst, dass der Wolf Biermann quasi der Stiefvater von der Nina Hagen
war. Wow. So krass, wie das alles zusammenhängt. Das
ist ja, Wahnsinn, oder? Und dann fliegt die Joan Baez da in die DDR in den 60ern mhm. und hat da ein Konzert gespielt und hat sich dafür eingesetzt, dass Wolf Biermann da im Publikum sein darf, weil der hatte ja Auftrittsverbot.
Mhm.
Und hat dann danach auch die DDR in dieser Übertragung öffentlich kritisiert für dieses Auftrittsverbot. Aber das wurde natürlich rausgeschnitten.
Ja, ja.
Ist ja klar.
Mhm.
Also Live-Übertragungen gab es da ja nicht.
Also definitiv interessant, dass sie als westliche Künstlerin da überhaupt hin kann und spielen kann.
Das wundere ich mich auch. Das gab es ja immer wieder in der DDR, dass die ausgewählte WestkünstlerInnen reingelassen haben.
Ja.
Aber dass man dann vor allem, also wenn man jetzt eine unpolitische Band reinlässt, dass man sagt, mal jetzt spielt's da mal auf, dass unsere Jugendlichen mal kurz sich freuen und dann geht's vielleicht wieder. Aber dass dann auch noch so eine politische Künstlerin.
Ich kann mir fast eigentlich nur vorstellen, dass sie deshalb reingelassen worden ist, weil sie so vehement gegen den Vietnamkrieg sich ausgesprochen hat und dementsprechend dagegen die US-Regierung.
Das stimmt. Das ist eine schlaue Bemerkung. Das kann gut sein, mhm. weil das dachte ich mir auch so, ja, also eine Protestliedermacherin mhm. einzuladen, während der hauseigene Protestliedermacher nicht auftreten mhm. darf.
Ja. Ja.
Komischer Move irgendwie.
Ja. Aber krass. Okay.
Also wie gesagt, diese weirden Netze
mhm.
weltweit
ja.
finde ich faszinierend.
Ja. Ja, voll.
Sie wurde dann vor allem aufgrund eben ihres Wirkens in den 60er Jahren, weil da eben ja auch dieses Folk-Ding so riesig war, als Stimme und Gewissen ihrer Generation betitelt.
Mhm. Oh, Gewissen.
Wie findest du die Bezeichnung? Würdest du gern so bezeichnet werden?
Stimme und Gewissen.
Einer ganzen Generation.
Einer ganzen Generation. Das ist ziemlicher Druck.
Finde ich auch. Da sag ich, Alter, no. Den Schuh ziehe ich mir nicht an.
Also, das wäre dann quasi mein Job, meiner Generation konstant ein schlechtes Gewissen einzureden. Oder einzusingen, flößen, oder?
Ja, und generell finde ich, setzt das, wie du gesagt hast, der Druck, das setzt ja voraus, dass du immer alles richtig machst.
Ja, stimmt. Voll.
Und das finde ich heute auch so ein bisschen das Problem im Internet, egal auf welcher Seite man auch ist. Also ich bin ja auch eher links, würde ich sagen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen in der Sache begraben, dass Menschen, die links sind, viel nachdenken und widersprechen und reflektieren und weniger obrigkeitshörig sind und so. Deswegen zerfleischen sich ja auch die Linken gegenseitig mehr als die Rechten. Aber ich glaube, das wird heute gar nicht mehr gehen, weil du machst ein TikTok-Video, das irgendeiner Bubble nicht passt. Da bist du aber ganz schnell nicht mehr das Gewissen einer Generation.
Ja.
Also ich glaube, das war vielleicht damals auch noch einfacher aufrechtzuerhalten, wenn du immer nur auf irgendeinem Bürgerrechtsevent kurz zu sehen warst in der Fernsehübertragung und ansonsten.
Was schon wieder so diesen Madonna-Ding. Ja. Also es ist das eine und das andere passt im Prinzip komplett zusammen. Sie hat einfach so Prophetinnen.
Genau, voll.
Position im Endeffekt.
So unbefleckt.
Ja.
Und rein.
Mhm.
Und irgendwie so allwissend, ja. Mhm. Also finde ich, also ich kann verstehen, wo das herkommt, weil sie ja wirklich sie war ja wirklich extrem aktiv. Aber ich finde, solche Stempel auf eine Person, wie du sagtest, das hat ja schon so einen Prophetinnen-Messias-Vibe.
Ja.
Aber gut, man kann sich ja auch seine Spitznamen oft nicht aussuchen. Was hast du für Spitznamen? Auch sowas?
Nein, bitte. Cora, das Gewissen der Metal-Welt.
Das wäre eine neue Rubrik bei uns im Podcast. Wir hatten da schon mal was? Gitarren-Tipps.
Ah ja, ungefragte
mit Cora.
Tipps. Ungefragte Tipps von Cora.
Ja, Cora, das Gewissen der Metal-Welt ist aber auch geil. Das gefällt mir wieder relativ gut. Vielleicht
wäre
man da
haben.
Die Richtung.
Zu viel Druck.
Zu viel Druck. Der Tom Glas von Bayern 1 sagt immer zu mir, Schackel die Gütige.
Es ist nett. Also, aber wie kommt er da drauf? Warum er gerade die Gütige?
Ich glaube, ich habe mal irgendwas geschrieben, wegen, schau mal. In meiner unendlichen Frechheit, wie ich halt bin, habe ich halt irgendwas geschrieben. Schau mal, Herr Glas, wir haben einen neuen Song. Du darfst ihn gütigerweise im Radio spielen. Weil ich mir dachte, mit Frechsein kommt man weiter.
Gütig.
Und seitdem hat der Tom Glas schon einige Songs gespielt, wo ich involviert war. Und jedes Mal sagt er, da ist er die Schackel, die Gütige mit dabei.
Oh, das ist ja herrlich.
Das gefällt mir nicht schlecht, muss ich sagen. Aber geht auch ein bisschen in die Richtung.
Ja, voll.
Stimmt. Gütig ist auch so ein biblisches Wort.
Total.
Und bei mir passt es halt aber auch. Die barfüßige Gütige. sowas Dummes. Entschuldigung. Very good. Jetzt würde ich noch mal gern kurz auf den Bob Dylan zurückkommen.
Ja.
Weil wir kennen ja alle die Geschichte, wie Bob Dylan dann Mitte der 60er Jahre das Unaussprechliche getan hat und zur elektrischen Gitarre gegriffen hat. Das war ja wirklich in seiner Folk-Szene ein Skandal, ein Verrat. Weil Folk macht man nicht mit E-Gitarre. Und es war erstmal, wie gesagt, ein Riesentohu Wabohu, hat sich dann aber ja doch durchgesetzt. Verständlicherweise, weil E-Gitarre spielen einfach geil ist. So, braucht keine andere Erklärung.
Yes.
Und auch die Joan Baez hat dann einen E-Gitarristen und E-Bassisten in ihre Band geholt und so, das hat sich damals durchgesetzt und hat dann Bob Dylan 65 auf seiner England-Tour begleitet, als Girlfriend.
Ah, nur als Girlfriend.
Mhm.
Okay.
Und es lief dann nicht so doll.
Ja.
Also, sie kam sich von ihm recht links liegen gelassen vor und er hat sie auch eben kein einziges Mal gebeten, zusammen mit ihm aufzutreten, was sie ja bei ihm früher immer gemacht hat und sie haben ja auch viel miteinander gespielt und da sind dann irgendwie komische Vibes aufgekommen. Yeah. Er hat sie kein einziges Mal auf die Bühne gebeten und sie fand auch dann den Drogenkonsum in seiner Band ziemlich problematisch, hat dann, wie ich finde, den nächsten logischen Schritt getan. Sie hat ihn verlassen.
Mhm.
Und auch ein mutiger Schritt, wie ich finde.
Ja.
Und völlig berechtigt auch. Ich habe dazu dann noch so einen Artikel im Mojo-Magazin gefunden. der gibt's so eine Passage, wo es auch eben um diese Trennung geht von den beiden. Und da steht Folgendes geschrieben. Es war nicht nur Dylans Karriere, die das Paar auseinanderbrachte. 1965 heiratete Dylan heimlich Sarah Lowndes, die mit ihrem ersten Kind schwanger war.
Von ihm?
Ja, ja. Also 65 war die Bias auf der England-Tour dabei und hat ihn dann verlassen. Und 65 war die andere schwanger. Also vielleicht rechne ich auch konservativ, aber das muss er schon.
Dann war es aber höchste Zeit.
Ja.
Dass man das
hat
beendet.
Hat sie dann auch heimlich geheiratet.
Oh.
Die Hochzeit kam für Bias völlig überraschend.
Boah, ey.
Nicht nur wegen ihrer Verbindung zu dem Musiker, sondern auch, weil er offenbar nie eine solche Verbindung wollte. 1965, nur wenige Monate vor seiner Hochzeit, sagte er gegenüber dem Playboy-Magazin, nein, über solche Dinge denke ich überhaupt nicht nach.
Okay, also dazu muss ich jetzt zwei Sachen sagen.
Ja, hau raus.
Ich finde es einfach so furchtbar und beschissen, wie unehrlich man sein kann und wie völlig blockiert man durchs Leben laufen kann, wie egomanisch man sein kann, dass man das durchzieht. Und also da kannte ich mich extrem drüber aufregen und das wächst
ja, vor
auch.
Vor allem, wenn ein Kind noch involviert ist.
Ja, voll.
Und wenn das dann auch so, also ich bin ja keine barfüßige Madonna und ich gestehe Menschen Fehler zu und ich weiß, dass Menschen Fehler machen, aber wenn das so, das ist ja systematisch.
Ja.
Also erzähl mir doch nichts. Was ist das für Bullshit?
Ja. Ja, voll.
Ja, und zweitens?
So, und zweitens ist was komplett anderes. Da sehe ich jetzt Bob Dylan als Geschäftsmann, der dem Playboy, wohlgemerkt, Playboy ist ja auch schon so ein, quasi so ein Magazin, was bestimmte Art von Mann bewirbt, einen eigenständigen, wilden, was auch immer, einfach freien
Playboy-Typ.
Da kann ich mir vorstellen, dass der Playboy diesen Satz, sowas habe ich, wie hat er geheißen, sowas habe ich nie geplant oder was?
Nein, über sowas denke ich gar nicht nach.
Ja, über sowas denke ich gar nicht nach, dass der Playboy das natürlich auffangt, wie reife Äpfel.
Ist ja natürlich.
Ist ja klar und unterstreicht natürlich das Image, das der Playboy haben will.
Ja, aber es ist scheinbar auch das Image, das der Bob Dylan von sich in der Welt draußen
Da will ich jetzt den Bob Dylan gar nicht in Schutz nehmen, aber das hat er safe.
Aber es
fällt
natürlich auf fruchtbare Boden.
Genau, das hat er safe dem Playboy auch so gesagt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch mit dem Hintergedanken, dass er sich dadurch halt einfach besser verkauft. Es gibt
ja, und ich meine, also ich kenne so Männergeschichten, die einer Frau erzählen, na, ich bin keiner zum Heiraten. 3 Monate später sonst verheiratet und kriege ein Kind. Mhm. So, statt dass man jetzt sagt, na, ich bin halt nicht in die verliebt, sorry.
Ja, das, also solche Abgründe der Menschheit gibt's ja oft.
Ja, ja, also, ständig.
Das ist ja, das erlebt man ja ständig. Und dann klangt man sie am Kopf und fragt sich, ja, wo habt ihr jetzt eine geritten? Ja, was ist
also
da jetzt
glaube,
passiert?
Also ich glaube, ich kann das verstehen, wie gesagt, ich bin ja moralisch ein bisschen zwiegespalten immer. Inzwischen, ich war da vor 10 Jahren, wenn du mich noch gefragt hast, hätte ich gesagt, wow, Höllenfeuer. Inzwischen bin ich zum Beispiel auch, ich kenne dieses dumm um etwas herumpimmeln, weil man zu feige ist, wäre mal wieder beim mutig, den wahren Grund zu sagen, weil man sich so Sachen einbildet wie, ich will die andere Person nicht verletzen. Und in diesem Rumgepimmel, also es läuft ja immer darauf hinaus, dass man dann irgendwas sagt, von dem man denkt, es verletzt die andere Person nicht, was die andere Person aber viel mehr verletzt als die Wahrheit, weil mit der Wahrheit kann man wenigstens abschließen dann.
Ja, genau.
Aber wenn du nie wirkliche Gründe erfährst und wenn jemand immer nur so, es liegt an dir, es liegt an mir, wenn man einfach sagt, es tut mir leid, ich habe mich in wen anders verliebt, zum Beispiel.
Ja, ja.
Aber das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Und das habe ich auch schon in meinem Leben nicht über die Lippen gebracht und dann irgendwas erzählt, weil ich dachte, das ist für den anderen besser. Aber dabei war es einfach nur, weil ich in dem Moment zu feige war. Und wenn man es ja von sich selber kennt, dann weiß man, dass man mit so Sachen, wo man nicht genau versteht, was passiert ist, ich kann es ja nicht gescheit abschließen.
Ja.
Weil wenn jemand sagt, ich habe mich in wen anders verliebt, zum Beispiel, es tut dann sau weh,
ja.
Aber dann weißt du wenigstens, was los ist.
Ja, ja, ja. Ja.
Das ist wirklich...
Aber es ist fies. Ja, es ist...
Es ist richtig fies.
Es ist auf sich selbst gemünzt. Natürlich, man kann immer gut urteilen über andere. Aber, ja klar. Aber der Bob Dylan hat's ja in den Exzess getrieben. Also der hätte Reißleine ziehen müssen und das hat er nicht gemacht.
Ja, und jetzt pass auf. Da kommt noch eine Passage.
Kommt noch was.
Jetzt, Cora, halt dich fest.
Okay.
Das ist ja meine Lieblingspassage. Sowas hört die Tante Jacqueline mit ihren feministischen Ohren besonders gern.
Oh Gott.
Es geht weiter. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, schien Dylans Entscheidung, Lowndes zu heiraten, darauf zurückzuführen zu sein, dass er nicht in den Schatten gestellt werden wollte. Sein Tourmanager Victor Maymoots konfrontierte Dylan mit seiner Entscheidung. Ich habe ihn danach gefragt, warum Sarah, warum nicht Joan Baez? Er antwortete, weil Sarah zu Hause sein wird, wenn ich will, dass sie zu Hause ist. Sie wird da sein, wenn ich will, dass sie da ist. Sie wird tun, was ich will, dass sie tut. Joan wird nicht da sein, wenn ich sie will. Sie wird nicht tun, was ich will.
Boah, ey, da kommt mir die Galle hoch, das ist so krass. Und dann ist der einfach linker Protestsongschreiber. Das ist so,
ja, gut, aber da hat er nicht sich für Frauenrechte eingesetzt.
Ja,
krass, oder? Und ich finde da im Absatz vorher, wenn ich da noch mit all meinen, alle Menschen machen Fehler und uns allen passieren blöde Sachen und wir verlieben uns in andere und alles, was ich da noch aus mir rauskramen kann, um irgendwie Fürsprecherin zu sein, in dem Absatz, in dem zweiten, da kommt mir...
Ja. Es klingt für mich aber auch so, als ob zwischen Joan Baez und Bob Dylan ab einem gewissen Zeitpunkt dann aber auch sowas wie, also dass die Konkurrenz eigentlich einen höheren Stellenwert bekommen hat als Kommunikation und Zusammenhalt und ja, im Endeffekt Liebe. Also irgendwo da auf dem Weg, wahrscheinlich unter der Tour, ist dann die Liebe flöten gegangen. Und vor allem, wenn der Bob Dylan eh schon von Anfang an ihr überhaupt keine Chance gegeben hat, sich auf der Bühne zu präsentieren, da weißt du ja, woher der Wind weht.
Ja, also, ja, es ist doch, ich habe Angst, dass du mir die Show stiehlst.
Ja.
Weil sie zu Hause sein wird, wenn ich will, dass sie zu Hause ist. Weil sie tun wird, wenn ich will. Boah, Alter.
Da tut mir die Frau auch leid. Weil das ist, also die zukünftige Ehefrau.
Ja. Ja, also wild. Mh. Wild.
Der Typ hätte einen Literaturnobelpreis gekriegt.
Dafür. Oh. Hat er doch.
Ja, aber hat er den irgendwie nicht angenommen oder so? Oder ist der bloß nicht zur Party gekommen? Ich weiß nicht. Irgendwie.
Ich glaube, den hat er schon angenommen.
Hat er auch genommen.
Ich weiß es nicht. Muss man nochmal schauen. Aber ich dachte, er hat ihn schon angenommen. Vielleicht war er nicht persönlich da oder sowas.
Ja, der ist nicht Kummer irgendwie.
Naja, die Joan hatten ja weitergehauen.
Ja.
Haben aber immer noch Kontakt gepflegt. Sie hat dann auch angefangen zu experimentieren. Sie hat Lyrik geschrieben, sie hat eigene Songs geschrieben. Sie hat auch geheiratet einen Journalisten und Autoren, den David Harris, der zum Beispiel, weil er den Kriegsdienst verweigert hat, im Gefängnis ist, als Joan 1969 beim Woodstock-Festival auf der Bühne steht.
Mhm.
Also, die haben es dann da wirklich durchzogen.
Ja.
Sie hat es dann da auch auf der Bühne eben angeprangert, während ihr Mann gerade im Gefängnis saß. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, einen von ihren kommerziellen Höhepunkten, den landet sie dann 1975 mit dem bereits erwähnten Diamonds and Rust, mit dem Song und dem gleichnamigen Album. Und das ist quasi auch ein Song, der ihre gescheiterte Beziehung zu Bob Dylan thematisierte. Da gibt's zum Beispiel die Textzeile My poetry was lousy, you said. Also hat Bob Dylan ihr wohl auch zu verstehen gegeben, dass er von ihrer Kunst nicht so viel hält.
Ich glaube eher, dass er das gesagt hat, weil er einfach eine Konkurrentin in ihr gesehen hat. Wenn das irgendeine random Person gewesen war, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, good job, super, geil.
Ja, wie gesagt, es ist eine ewig lange Karriere. Sie hat wirklich viele Platten veröffentlicht, sie hat viele Songs veröffentlicht, sie hat ganz viele Auftritte gespielt und fast immer war ihr dabei wichtig, dass sie irgendwie Opfern oder benachteiligten Menschen eine Stimme gibt.
Mhm.
Sie ist zum Beispiel 72 mit B.B. King im Gefängnis Sing Sing aufgetreten, in New York, glaube ich. Sie hat sich für Toleranz und Verständnis für inhaftierte Menschen eingesetzt, was ja auch nicht nur Sympathiepunkte eingebracht hat. Eine Ausnahme dazu war die Rolling Thunder Review, eine Tournee, die sie 75 und 76 mit Palim Palim Bob Dylan gespielt hat.
Nein.
Da gibt's ja auch einen Film oder Doku drüber, weil die irgendwie eben trotz ihrer Trennung so ein okayes Verhältnis miteinander hatten oder ein ambivalentes. Ja.
Kann man
zwei Jahre auf Tour gehen.
Ja, kann man dann irgendwie schon nachvollziehen, weil man kennt sie super gut. Man kennt die Abgründe des anderen. Man hat zusammengelebt. Man kann sie auf einer emotional ungefilterten Ebene treffen. Das hat schon Vorteile, wenn man jemanden so gut kennt.
Mit also ich würde alles machen wollen, außer zwei Jahren mit meinem Ex-Freund, egal mit welchem, auf Tour gehen.
Echt?
Zu wollen.
Echt? Ich hab da kein Problem damit, glaube ich.
Nee. Also selbst mit den Ideen nur Mog. Da fallen mir viele Menschen ein, mit denen ich lieber zwei Jahre lang abhängen würde. Weil Tour ist ja wirklich, sitzt ja wirklich aufeinander.
Ja.
Aber gut. Sie haben es gemacht.
Es ist eine gute, ich glaube, dass da wie immer halt auch die Kohle mit reinspielt. Ja, ist ja klar. Es ist halt ein No-Brainer. Ne, wenn du zwei Vollgrößen hast, sagen die Booking-Agenturen, ja, da, das ist uns wurscht, ob die jetzt noch zusammen sind oder nicht.
Ja, klar, das verkauft sie ja wie warme Semmeln.
Ja.
Aber das war ganz spannend, weil das eine Ausnahme war. Das war komplett unpolitisch. Also zwei komplett politische KünstlerInnen, die da komplett unpolitisch waren. Es gibt da Video- und Fotomaterial davon. Die albern da herum, die Joan Baez, die springt und tanzt auf der Bühne. Sie ist stark geschminkt, sie hat lackierte Nägel, flashy Outfits an. Es war für sie wie so fast ein bisschen eine Karnevalsveranstaltung. Mhm. Und man merkt auch richtig, dass das so ein Ventil war.
Ja.
Mal kurzzeitig etwas Leichtes, nicht Politisches zu machen und einfach nur mal zwischendrin kurz Spaß zu haben. Ja.
Und hört sich sehr 70s so.
Ja, voll. Ja. Und über dieses Verhältnis und über dieses Abhängen mit Bob Dylan gibt's auch ein Zitat von ihr. Sie sagt da mal in einem Interview, er war wieder freundlicher und lustig. Er war selbstverliebt, aber das liegt nun mal in seiner Natur.
Ja, genau.
Ich war immer etwas außen vor, weil ich keine Drogen nehme.
Das meine ich damit. Also sie kennt seine Marotten, aber sie kann sich sagen, okay, ich muss mir mit denen nicht mehr abarbeiten. Ich muss mich da nicht mehr dran abreiben.
Ja, das stimmt. Das ist schon passiert, quasi.
Genau.
Ja, das stimmt. Und noch ein paar andere krasse Daten, zum Beispiel 1993, ist jetzt ein großer Zeitsprung, aber ich kann nicht jeden krassen Auftritt von Joan Baez hier reinpacken, weil da wären wir nimmer fertig. Da war ja gerade der richtig grausame Jugoslawienkrieg. Und da reiste Joan Baez als erste große Künstlerin nach Sarajevo, um dort aufzutreten. Und um Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt zu lenken. Und bei Sarajevo ist ja bei mir so, da klingelt eigentlich eine andere Glocke. Cora, klingelt da bei
klingelt
dir
da
eine Glocke?
Bei mir Glocke?
Musiker in Sarajevo. Da gibt's nämlich ein Jahr später einen Konzertfilm mit dem Titel Scream for Me Sarajevo, weil da Bruce Dickinson da war.
Oh! Ja.
Und da gibt's auch diese krassen Aufnahmen, wie er da halt in dem Kriegsgebiet, die ganze Band mit kugelsicherer Weste und so. Mhm. Ja, das hat Joan Baez 1993 schon gemacht, aber es gibt halt keinen Film drüber.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, das hat mich sagt, er spricht er in seiner Biografie drüber.
Ja, genau. Ja. Und das finde ich total krass, weil bei Bruce Dickinson in seiner Biografie ist das auch so ein Riesending, ist es ja auch. Mhm. Das ist ja nicht geschmälert, nur weil es jemand vor ihm schon gemacht hat. Aber für Joan Baez war das halt gefühlt so, ja, halt noch ein krasses Ding.
Daily Business im Endeffekt.
Ja, wirklich, weil die echt so mutig war.
Ja.
Also die hat ständig und stetig und durch ihr gesamtes Leben hindurch so viel Mut bewiesen. Sie hat sich gegen die Todesstrafenreform in Kalifornien stark gemacht. Sie hat sich immer wieder für die Rechte der LGBTQI+-Community eingesetzt. Sie hat die friedlichen Proteste im Iran unterstützt. Sie hat da zum Beispiel dann, um die Bewegung dort zu unterstützen, einige Zeilen von diesem We Shall Overcome, das sie bei dem Civil Rights March schon gesungen hat, auf Persisch umgedichtet. Sie setzt sich für die Umwelt ein, sie protestiert gegen den Irakkrieg, Sie hat sich an Bäume gekettet, um für Naturschutz zu protestieren. Ist eigentlich ständig und überall, um aufmerksam zu machen.
Ja. Und das sieht man auch, jetzt trifft hier ein bisschen vom Thema ab, aber das sieht man mal, wie stark Musik eigentlich ist, um Dinge zu bewegen, um Menschen zu bewegen und zu einer bestimmten politischen Haltung zu bewegen. Das finde ich einfach unfassbar, unfassbar stark. Und ja, also ich bin jetzt zwar kein Joan Baez-Fan, mir ist der Name ein Begriff und ich werde mir definitiv mehr reinhören und ich mag Folkmusik auch. Aber also sie ist mir vor allem als Protestsängerin ein Begriff und einfach so, sie ist einfach so eine wichtige Figur, was Weltpolitik betrifft.
Ja, voll.
Ja.
Voll. Und wie du schon gesagt hast, dass Musik da auch so ein Werkzeug sein kann,
ja,
um auch vielleicht in so verhärtete Herzen reinzukommen, finde ich immer wieder spannend. Aber ja, bei Musik geht's ja eigentlich nur um Emotionen. Und deswegen funktioniert es auch so gut miteinander. Und deswegen, glaube ich, ist es auch in, je dunkler die Zeiten werden, desto wichtiger ist es, dass man die schönen Sachen hochhält und sich bewusst macht, was die coolen Sachen sind, die Menschen auch erfunden haben. Weil manchmal, wenn man sich die Welt so anschaut, denkt man sich ja, sind wir eigentlich alle nur noch deppert. Wir hätten uns die schönste aller Welten schaffen können. Wir haben ja die Tools dazu. Wir haben ja so Sachen erfunden wie Musik, Kunst, Malerei, Klatschen, Tanzen, Laola-Wellen, keine Ahnung. Wir haben uns ja wirklich lustige und coole Sachen ausgedacht und uns dann aber irgendwie prozentual trotzdem dazu entschieden, dass wir unsere Zeit mit Hass und Bullshit verbringen und mit 40 oder wer weiß 50 Stunden Wochen und mit Kapitalismus und mit Armut und mit Welthunger und wir hätten uns eigentlich voll das Paradies schaffen können, wo es irgendwie alle halbwegs gut geht. Aber wir haben uns die wildesten Sachen ausgedacht.
Man müsste mal so die Führer der Welt heutzutage, die müsste man alle mal tiefenpsychologisch analysieren. Ich glaube, die haben alle Kindheitstraumata, die haben alle Kränkungen erlitten und jetzt müsste es einer Mini-Selbstbewusstsein dadurch stärken, indem sie so sind, wie sie sind.
Ja, mit einem riesen Ego maskieren.
Ja.
Das kleine, gebrochene Büblein von damals, das keine Liebe erhalten hat. Ja, also Musik ganz wichtig und so Figuren wie Joan Baez irgendwie ganz wichtig und auch so ein bisschen wachrüttelnd und mutmachend. Und das fand ich in dieser Zeit ganz wichtig.
Ja.
Und noch zum Abschluss ein kurzer, Fun oder not so fun Fact, aber der mich auch nur noch begleitet hat, weil wir jetzt heute auch schon nochmal drüber gesprochen haben. In den Anfangsjahren ihrer Karriere hatte Joan Baez extrem starkes Lampenfieber.
Mm.
So schlimm, dass sie teilweise Panikattacken auf der Bühne hatte, kurz runtergehen musste, sich irgendwie im Bad oder mit dem Gartenschlauch oder was halt da war, kaltes Wasser drüber gespritzt hat, kurz geheult hat und dann wieder auf die Bühne gegangen ist.
Ja.
Also das ist auch nochmal Lampenfieber vom anderen Stern.
Ja. Hat wahrscheinlich auch mit dem Fakt zu tun, dass sie allein ist auf der Bühne. Also ich reduziere, wenn ich Lampenfieber habe, reduziere ich es dadurch entweder, dass ich auf meine Mitmusiker höre, dass ich schaue, was machen die gerade. B, dass ich mit dem Publikum kommuniziere. Das geht natürlich auch, wenn du allein bist, aber vor allem C, dass ich die Kommunikation mit meinen Mitmusikern suche in dem Moment und mich versichert, okay, es passt alles, ist alles gut. Aber ich glaube, wenn du alleine auf der Bühne stehst, eine Message zu vermitteln hast, die sau wichtig ist und dann nur glasklar singen musst und richtig gut Gitarre spielen, das ist so viel Druck. Ich kann das zu 100% nachvollziehen.
Ja, kann ich auch. Sie hat es dann irgendwann überwunden und sagt, heute geht sie entspannt auf die Bühne.
Ja.
Und ich habe vorher noch kurz, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, so ein Video auf Instagram von ihr gesehen. Ihr jüngster Streich ist, dass sie bei so einem bunten, wilden Zirkus mitmacht. da tanzt sie und so. Weil sie hat gesagt, sie ist ihr ganzes Leben lang statisch mit Gitarre vor dem Mikrofon gestanden. Und das ist in dem Zirkus, ist so bunt und so befreit und sie kann endlich tanzen. Und ich meine, sie ist 85 Jahre alt.
Ja, cool.
Hat da irgendwelche Kostüme an und sie hat auch gesagt, und das ist so Anti-Establishment. Das ist alles, was die Regierenden dieser Welt fürchten. Es ist queer, es ist bunt, es ist laut und voller Lachen und Leben und es ist Drag und keine Ahnung was. Und ich denke mir aber, hey, wie cool kann man mit fucking 85 Jahren sein?
Sehr cool.
Es ist so weltoffen und wie herzlich und wie lebensfroh. Hey, wenn ich mir manche Leute anschaue in meinem Alter oder jünger, die schon so verbittert und verkrustet und starr sind.
Ja.
Und die Joan geht da mit 85 Jahren, tritt da im Zirkus auf und sagt, und jetzt will sie tanzen.
Super.
Mit 85. Und da dachte ich mir so,
Hammer, hammermäßig.
Ja.
Also ist das wirklich so ein Wanderzirkus oder was ist das?
Ich weiß nicht, was das genau für Zirkusshow ist.
Geil.
Das müsst ihr euch mal bei Instagram Joan Baez eingeben. Da redet sie auch so ein bisschen und das sagt halt, was sie da machen und warum sie da dabei ist. Es ist einfach wie so, es sind im Zirkuszelt mit der kleinen Bühne und es sind lauter verschiedene bunte Menschen, die da verschiedene Sachen machen. Sie singt und tanzt. Und
Hammer.
Ja.
Ja, das ist
sehr inspirierend.
Ist also so einer meiner Wünsche für mein Alter ist, dass ich in irgendeiner Tanzgruppe bin. Also dass ich, keine Ahnung, ich habe nie tanzen gelernt, aber dass ich irgendwie in so einem Tanzverein bin, wo ich dann, keine Ahnung, ein Cha-Cha-Cha lerne oder so oder ein Walzer oder einfach irgendwie mich bewege und so das nicht vergesse, dass es schöne Dinge gibt und Bewegung und Begegnung.
Ja, so Freude an der Bewegung, und Bewegung ohne darauf fokussiert zu sein, dass ich mich jetzt bewegen muss, sondern so einfach, weil es sich gut anfühlt und Spaß macht.
Ja, also voll.
Energie rauslassen und Begegnung mit anderen Menschen.
Ja.
Ja, genau. Tanzen ist was sehr Gutes, weil man sich traut, einfach raus zum Tanzen.
Ja.
Aus der Seele.
Außerdem sind alte tanzende Menschen echt süß.
Voll. Finde ich auch. Ich finde tanzende Menschen eigentlich immer süß. Ja. Ich denke mir immer, früher war ich ja mal meine Lieblingsparty immer Blast from the Past in der Melze.
Ja.
Das macht der DJ Norbert jeden letzten Samstag im Monat im Keller. Und da läuft dann ewigst laut so 60s, 70s Hippie Sound, so die Extended 10 Minuten Version.
Voll, die Reichelkerzen werden unzünden.
Schweineorgel Solo 10 Minuten lang und so. Und da unten, da tanzt ja jeder für sich. Und jeder ist da so in seiner eigenen Welt. Und alle machen irgendwie wirklich wilde Bewegungen.
Mhm.
Und es ist so wholesome,
weil
keiner schämt sich. Keiner ist da irgendwie, um jemanden anzubaggern oder so. Also du kannst machen, was du willst. Da kommt nie jemand und gräbt dich an oder so. Und du musst nicht irgendwie schauen, dass du das jetzt toll ausschaut, sondern jeder macht da einfach und lässt da alles raus.
Mhm.
Und das war immer das war wie so eine kleine Psychotherapie jeden letzten Samstag im Monat. Bis um 5 Uhr in der Früh oben in der Melze beim DJ Norbert tanzen. Die Party gibt's immer noch. Geht's da hin?
Mhm. Ich war da auch schon mal.
Ja, I love it.
Good.
I love it.
Ja.
Ja, das war's von mir.
Ja, cool, Shake.
Joanne.
Super, ey. War wieder sehr bereichernd und wir haben sehr viele wichtige Themen abgedeckt heute.
Ja, haben wir auch wieder ein bisschen Therapie gemacht.
Ja, voll.
Podcast-Therapie.
Ja. Bleibt's mutig, ihr Leute.
Ja, bleibt's mutig und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man Freundschaften pflegt und so. Das ist immer wichtig, aber in solchen Zeiten, finde ich, tut's immer sehr gut zu spüren, dass man nicht allein ist.
Und helft euch gegenseitig. Das ist, finde ich, so wichtig. Schaut's auf die anderen. Und so entstehen Freundschaften. Ich glaube, dass das tatsächlich nur ein wichtigerer Faktor ist, dass man weiß, dass Freundschaften dadurch entstehen, indem man sich gegenseitig hilft.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, schaut's aufeinander, seid's lieb zueinander.
Mhm.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Ich habe nur keinen Plan, aber sicherlich fetzig.
Ja, es wird bestimmt fetzig.
Ja.
Davor gehe ich natürlich aus. Also, dann bis dann. Ciao, ciao, servus.
Ciao.